Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wir haben es erst vor wenigen Wochen wieder grausam vor Augen geführt bekommen. Menschen, die nicht mehr in ihren Herkunftsländern bleiben wollen oder sollen, nehmen lebensgefährliche Routen in Kauf. Dutzende von ihnen starben vor einer süditalienischen Küste bei einem Bootsunglück. Wie oft ist das schon passiert, ohne dass sich etwas an der Gefahr ändert? Sichere Einreisewege, meist Fehlanzeige. Wir setzen heute unsere kleine Vortragsreihe über legale und illegale Migration nach Europa fort.
Die meisten Menschen auf der Flucht sind noch in ihrem Land oder in den Regionen. Es gibt kein Recht auf Einreise in einen bestimmten Staat, um Asyl zu suchen. Wie kommen die Menschen an und was macht der Reiseweg mit den Rechten, die diese Menschen dann hier haben, wenn sie bei uns ankommen?
Das Flüchtlingsrecht gerät nicht nur im Fall der Umweltmigration an seine Grenzen. Der Klimawandel bedroht aber nicht nur einzelne Inseln im Pazifik, sondern wird weltweit zu erheblichen Migrationsbewegungen führen, für die wir jetzt schon Lösungen brauchen.
Die Refugee Law Clinic in Gießen hat zu dieser Thematik am 1. Dezember 2022 eine Tagung durchgeführt. Und zwar ging es dort um den sogenannten komplementären Schutz. Ich weiß, jetzt wird's schon kompliziert, deshalb drösel ich mal auf. Auf der einen Seite existiert in Deutschland der Schutz für GFK-Flüchtlinge. Das sind Menschen, die nach den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention behandelt werden und in ein Asylverfahren rutschen. Das ist so eine weltweite Übereinkunft, damit der oder die sich in Not in ein anderes Land rettet, dort Schutz erhält. Komplementär sind all die Schutzformen, die es außerhalb dieses Status gibt. Da wird euch oft der Begriff subsidiärer Schutz begegnen oder ist euch schon begegnet. Das heißt, wer eben nicht wegen der Rechtsvorschriften in ein Asylverfahren kommt, dem kann eine solche andere Schutzform zugesprochen werden. Immerhin haben wir jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, uns näher damit zu befassen. Eine Einleitung auf der Tagung hat dazu Dr. Stefan Bitter gemacht. Er ist Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt und beginnt gleich mit einem, wie ich finde, gar nicht so weit hergeholten Szenario.
Bitte versetzen Sie sich mit mir kurz in eine hypothetische Zukunft in etwa 20 Jahren. Meine Kinder werden dann Mitte 20 und Anfang 30 sein, ungefähr in dem Raum. Es ist ein sehr warmer Sommer 2042. Die Temperaturen betragen in ganz Nordeuropa seit Wochen über 40 Grad Celsius. Da braut sich über der Nordsee ein Sturm zusammen. Die Meerestemperatur in der Nordsee ist mittlerweile erheblich gestiegen. Wegen der extremen Temperaturen wird der Sturm zu einem echten Hurricane, der in wenigen Tagen auf die Niederlande zu treffen droht. Die Deiche dort sind zwar immer weiter ausgebaut und gestärkt worden, allerdings ist auch der Meeresspiegel aufgrund der steigenden Temperaturen in den letzten 20 Jahren noch stärker gestiegen als erwartet, da die Polkappen und der Permafrost überraschend schnell und chaotisch geschmolzen sind. Ob die Deiche dem Druck durch den Sturm standhalten können, ist zweifelhaft. Viele Holländerinnen machen sich im Vertrauen auf die Deiche noch nicht auf den Weg aus ihrer Heimat, aber etwa 1 Million betroffene Niederländerinnen, die in besonders gefährdeten Gebieten wohnen, machen sich auf die Flucht zu ihren Nachbarn. Allein nach Deutschland kommt 500.000 Holländerinnen. Als der Sturm auf die Niederlande trifft, hat er noch an Kraft zugenommen und auf Dauer unbewohnbar gemacht. Der niederländische Staat ist nicht in der Lage, den schutzsuchenden Menschen Hilfe, sichere Unterkunft zu bieten. Und in Deutschland wird über die möglichen Hilfen diskutiert. Würde das aktuelle Flüchtlingsrecht in der Bundesrepublik ausreichende Instrumente bieten, um unseren Nachbarn nicht nur aufgrund einer offenkundigen moralischen Verpflichtung zu helfen, sondern auch aus rechtlichen Gründen helfen zu müssen, bietet es ganz allgemein gesprochen nach seinem derzeitigen Stand in ausreichendem Umfang Menschen auf der Flucht den erforderlichen Schutz. Der Flüchtlingsschutz selbst gerät nicht nur in den Fällen der Umweltmigration an seine Grenzen. Schon die Einführung des subsidiären Schutzes für Bürgerkriegsflüchtlinge zeigt, dass anerkannt wird, dass es viele Menschen gibt, die zwar nicht als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anzusehen sind, aber dennoch einen erheblichen Schutzbedarf haben. Solche Schutzbedürfnisse erschöpfen sich auch nicht in Bürgerkriegsgefahren oder in der Gefahr der Folter. Weltweit finden sich Menschen in Situationen, die die Geltung ihrer grundlegenden Menschenrechte in Zweifel ziehen oder in denen schlicht die Lebensgrundlagen in ihren Heimatländern zerstört werden, ohne dass dies mit den Kategorien des Flüchtlingsrechts zu fassen wäre. Über die damit verbundenen Fragen des komplementären Schutzes, also des Schutzes unterhalb oder jenseits des Flüchtlingsrechts, werden wir heute sprechen. Wir werden im Rahmen der heutigen Vorträge und Workshops im Einzelnen versuchen zu erarbeiten, inwieweit der komplementäre Schutz den Anforderungen durch die stattfindenden und auch weiter stattfinden werdenden und bevorstehenden Migrationsbewegungen gerecht wird. Ich bin überzeugt, dass sich dabei zeigen wird, wie wichtig diese komplementären Schutzmechanismen geworden sind angesichts des ehrwürdig älteren, sage ich mal, Flüchtlingsrechts. Der Gesetzgeber ist durch die dauernd ändernden Migrationsbewegungen herausgefordert, sein System der Bleiberechte stets zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierfür Leitideen zu entwickeln, ist Aufgabe der rechtspolitischen Diskussion und eben auch unsere Aufgabe im Rahmen dieser Tagung möglicherweise. Was die Zerstörung der Lebensgrundlagen anbelangt, hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seinem berühmten Beschluss, schon mittlerweile berühmten Beschluss zum Klimaschutzgesetz im April 21, die Idee der intertemporalen Freiheitssicherung entwickelt. Geringere Einschränkungen unserer Grundrechte zugunsten des Klimaschutzes heute verhindern danach die andernfalls erforderlich werdenden erheblicheren Freiheitseinschränkungen in der Zukunft. Die Grundrechte sind auf diese Weise zukunftsgerichtete Abwehrrechte. Der erste Senat hat daraus die Pflicht der Bundesrepublik abgeleitet, jetzt wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, um nicht in der Zukunft zu Klimaschutzmaßnahmen gezwungen zu sein, die noch intensiver in die Grundrechte eingreifen würden. Dieser Gedanke selbst lässt sich offenkundig nicht auf die Öffnung des Flüchtlingsschutzes für alle bisher davon nicht erfassten Fälle oder die Erweiterung humanitärer Bleiberechte übertragen. Aber lässt sich der Gedanke intertemporaler Freiheitssicherung als Leitidee für gesetzgeberische Entscheidungen mit Bezug zur Umweltmigration zumindest heranziehen? Der erste Senat hat in seinem Beschluss zum Klimaschutzgesetz nicht ausgeschlossen, dass auch im Ausland wohnhafte ausländische Staatsangehörige womöglich einen Anspruch auf zukunftsgerichtetes, freiheitssicherndes Tätigwerden der Bundesrepublik haben können. Hintergrund dafür ist, dass ein klimaschädliches Verhalten der Bundesrepublik sich eben auch außerhalb des Staatsgebiets auswirken kann. Entsprechend wäre es denkbar, dass der deutsche Gesetzgeber aufgrund des Verursacherprinzips jetzt schon verpflichtet ist, Bleiberechte für Menschen in Deutschland vorzusehen, die aufgrund des Klimawandels zur Flucht gezwungen sind. Andere Bleiberechte, beispielsweise aufgrund von Härtefällen, lassen sich durch das Verursacherprinzip dagegen grundsätzlich nur schwer oder nicht begründen. In solchen Zusammenhängen stellt sich aber die Frage, inwieweit die rechtlichen Unterschiede, die der Gesetzgeber an die verschiedenen Schutzstatus und Schutzpositionen knüpft, vor dem jeweiligen Grund des betreffenden Bleiberechts gerechtfertigt werden können. Warum muss eine subsidiär Schutzberechtigte länger darauf warten, dass sie eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland erhält, als eine Person, die als Flüchtling anerkannt wurde? Warum ist der Familiennachzug bei bestimmten Bleibeberechtigten beschränkt und bei anderen nicht? Gibt es dafür Gründe, die über das migrationspolitische Steuerungsinteresse hinausgehen und den menschenrechtlichen Aspekten des jeweiligen Bleiberechts Rechnung tragen? Als Richter bin ich aber natürlich darüber hinaus auch daran interessiert, ob die Beschränkung, etwaige Beschränkung der Schutzstandards im von mir anzuwendenden Recht eine ausreichende Rechtfertigung vor der menschenrechtlichen Fundierung des jeweiligen Bleiberechts finden. Nicht ohne Grund werden die diskutierten Bleiberechte als humanitäre Bleiberechte bezeichnet. Ich als Vater möchte aber auch wissen, ob meine Kinder in einer Welt leben werden, die weiter in der Lage sein wird, Menschen den notwendigen Schutz vor Gefahren zu bieten, für deren Ursache wir teilweise heute verantwortlich sind. Ob die aus den Niederlanden in meinem Gedankenkonstrukt fliehenden Menschen in Deutschland einen Anspruch auf Schutzgewähr hätten, ist die eine Frage. Dem vorgelagert steht aber die Frage, haben denn alle, die des Schutzes bedürfen, tatsächlich auch die Möglichkeit, ihn in Anspruch zu nehmen? Letzteres problematisiert, ob und gegebenenfalls wie die Lege Ferenda für Schutzsuchende erleichterte und vor allem sichere Wege in die Europäische Union eröffnet werden müssen, damit sie überhaupt in die Lage versetzt werden, ihre Schutzansprüche geltend zu machen. Dem fliehenden niederländischen Staatsangehörigen stünde immerhin das unionale Freizügigkeitsrecht zur Seite. Bei den vor dem russischen Krieg fliehenden Ukrainerinnen ist das aber schon nicht mehr so, geschweige denn beispielsweise bei den Menschen, die sich nun vor dem iranischen Regime auf die Flucht machen. Gibt es Möglichkeiten, den schutzsuchenden Menschen nicht auch noch die Gefahren und Lasten der gefährlichen, irregulären Reise nach Europa und nach Deutschland aufzubürden? Hierüber wird im Rahmen des ersten Vortrags heute Pauline Endres de Oliveira mit uns nachdenken. Das Flüchtlingsrecht gerät nicht nur im Fall der Umweltmigration an seine Grenzen. Asylberechtigung und Flüchtlingseigenschaft sind, historisch bedingt, beschränkt auf spezifisch enumerierte Fälle von Verfolgungsgründen. Die Asylberechtigung nach Artikel 16a Grundgesetz nimmt ohnehin nur die politische Verfolgung in den Blick. Dagegen erweitert die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nach der Qualifikationsrichtlinie und nach unserem § 3 Asylgesetz den Schutz darüber hinaus zwar auf Verfolgungen wegen der sogenannten Rasse, wegen der Religion, wegen der Nationalität und wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Jedenfalls Asylberechtigung und Flüchtlingseigenschaft können danach aber unter der derzeitigen Rechtslage mangels eines der genannten Verfolgungsgründe nicht zum Schutz für sogenannte Klimaflüchtlinge herangezogen werden. Aber auch der subsidiäre Schutz scheidet mangels eines Akteurs, mangels eines hinreichend eindeutigen Zurechnungszusammenhangs oder wegen eines vorhandenen Schutzakteurs aus, womöglich. Auch bei einer Vielzahl anderer Schutzbedürfnisse scheitert ein Anspruch auf Schutz an einem dieser Tatbestandsmerkmale. Gibt es da Möglichkeiten abzuhelfen? Reichen womöglich andere bereits vorhandene Schutzinstrumente aus? Oder wären Änderungen des einschlägigen Rechts sinnvoll und auch machbar? Entsprechende Ideen kursieren schon länger. Für die Frage des Schutzes im Fall von Klimamigration ist eine Änderung der Genfer Flüchtlingskonvention oder eine Ergänzung der Qualifikationsrichtlinie nicht von vornherein ausgeschlossen. Eine solche Änderung der völker- und europarechtlichen Grundlagen erscheint aber doch nicht realistisch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage. Es ist auch fraglich, ob eine solche Änderung nicht mit Beschränkungen des schon erreichten Flüchtlingsschutzes an anderen Stellen erkauft werden müsste. Erfolgversprechend erscheinen da Programme humanitärer Hilfe zu sein. Resettlement, humanitäre Visa, Klimapass. Das sind nur drei der diskutierten Möglichkeiten. Klar ist bei all dem nur, dass wir auf vergleichsweise kurze Sicht echte Antworten auf die aufgeworfenen Fragen brauchen. Im vom UN-Menschenrechtsausschuss des Internationalen Pakts für bürgerliche und politische Rechte im Oktober 2019 entschiedenen Fall war es im Grunde unstreitig, dass der Staat Kiribati wegen des steigenden Meeresspiegels bereits etwa im Jahr 2030 untergegangen sein wird. Der Klimawandel bedroht aber nicht nur einzelne Inseln im Pazifik, sondern wird weltweit zu erheblichen Migrationsbewegungen führen, für die wir jetzt schon Lösungen brauchen. Aus der Perspektive der flüchtenden Menschen können Resettlement-Programme oder Landkäufe womöglich regional helfen. Landkäufe kommen zum Beispiel gerade von Fidschi aus in Betracht. Deutschland kann durch humanitäre Visa unterstützen. Die Weltgemeinschaft könnte beispielsweise durch die Einführung eines sogenannten Klimapasses helfen, also einem Dokument, das dem Nobelpreiswürdigen Nansen-Pass von 1922 nachempfunden wäre und Zugang zu sicheren Staaten sowie staatsbürgergleiche Rechte vermitteln könnte. Zugleich müsste man aber auf internationaler Ebene auch über solidarische Mechanismen nachdenken, die die Lasten der klimabedingten Migration fair auf die aufnehmenden Staaten verteilen. Wobei dann durchaus das Verursacherprinzip ein Leitgedanke sein kann. Das alles ist derzeit noch utopisch. Der politische Wille ist aktuell weiterhin mehrheitlich nicht zu erkennen. Ich meine aber, dass es nicht nur höchste Zeit ist, dem Klimawandel entschiedener entgegenzutreten als bislang. Wir müssen uns auch jetzt schon auf den mit Sicherheit in naher Zukunft steigenden Migrationsdruck vorbereiten und die geeigneten Schutzinstrumente einführen, die den betroffenen Menschen effektiven Schutz bieten und dabei zugleich eine faire Verteilung sichern. Auf diese Weise könnte man vielleicht den Anforderungen einer intertemporalen Freiheitssicherung, wie sie der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss postuliert hat, aus einer anderen Perspektive weiteren Gehalt verschaffen. Die Umweltmigration betrifft aber offensichtlich nur einen Teilaspekt von erzwungener Migration. Was ist mit Opfern von Bürgerkriegen? Warum haben sie nicht automatisch die gleichen Rechte wie Flüchtlinge? Was geschieht mit Menschen, die schwer erkrankt sind und in ihrem Heimatland keine ausreichende medizinische Hilfe finden? Welche Rechte haben Menschen, die ihre Familie hier haben oder die aufgrund ihrer schnellen Eingewöhnung im hiesigen Arbeitsmarkt nicht dazu gezwungen werden sollen, in ihr Heimatland zurückzukehren? Wird diese Konzeptualisierung der verschiedenen Schutzstatus und Positionen als eigentlich nur vorläufig, also als nur bis zu einer Änderung der Umstände im Heimatland gewährte Rechtsstellungen den tatsächlichen Umständen der Schutzsuchenden gerecht? bedarf es möglicherweise viel mehr der Öffnung legaler Wege in die Europäische Union und in die Bundesrepublik. Brauchen wir perspektivisch schneller und einfacher einen Zugang zu Niederlassungsrechten, also zu Dauerbleiberechten, um der Situation der schutzsuchenden Personen besser gerecht zu werden. Oder sehen wir ganz im Gegenteil, sogar seit 2015, eine Entwicklung dahin, dass die nur temporäre Schutzgewährung wieder mehr Gewicht erhält, Refugees as Future Returnees, wie das Jens Letztet-Hansen aus Aarhus formuliert hat. Das europäische Recht und mit ihm das deutsche haben auf einen Teil dieser Fragen Antworten gegeben. So zum Beispiel mit der Einführung des subsidiären Schutzes. Zu denken ist hier für Deutschland beispielsweise an die unterschiedliche Dauer der aus dem jeweiligen Schutzstatus folgenden Aufenthaltserlaubnis oder an die unterschiedliche Frist für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder die unterschiedlichen Regelungen zum Familiennachzug. Ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung von anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten in diesen Hinsichten lässt sich jedenfalls nicht den Ursachen für die jeweilige Flucht entnehmen. Auf der nationalen Ebene finden sich in den Abschiebungsverboten des § 60.5 und Absatz 7 Aufenthaltsgesetz Schutzpositionen, die Gefahren begegnen sollen, welche nicht durch Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz gedeckt sind. Anders als die Schutzstatus der Asylberechtigung, der Flüchtlingseigenschaften des subsidiären Schutzes, verschaffen die Abschiebungsverbote für sich genommen noch keinen Anspruch auf ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, sondern können womöglich tatsächlich nur als Duldungsgrund einer drohenden Abschiebung entgegengehalten werden. Lassen sich diese Rechtspositionen anders denken, um bestehenden Schutzbedürfnissen gerechter werden zu können? Findet sich hier womöglich im Rahmen von 60 Absatz 5 wegen der Anknüpfung eine Gefahr der unmenschlichen Behandlung im Sinne des Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention eine Möglichkeit, den eingangs beispielhaft erwähnten sogenannten Klimaflüchtlingen Schutz zu bieten? Das dürfte, wie im vom UN-Menschenrechtsausschuss 2019 entschiedenen Fall, noch am zeitlichen Aspekt der beachtlichen Wahrscheinlichkeit des Eintritts der befürchteten Gefahr scheitern, kann sich aber in einigen Jahren anders darstellen. Die so nur kurz umrissenen Schutzstatus und Positionen scheinen auf den ersten Blick einen recht großen Teil des Schutzbedarfs flüchtender Menschen abzudecken. Aber es findet sich in der Praxis natürlich nicht nur im Fall von Klimamigration eben doch eine Vielzahl an Fällen, an denen das so um die Artikel 16a Grundgesetz, § 3 Asylgesetz und 60, 5 und 7 Aufenthaltsgesetz gebaute Flüchtlingsrecht in Deutschland nicht gerecht wird. Das liegt zum einen schlicht dogmatisch, rechtstechnisch an den tatbestandsmäßigen Beschränkungen der jeweiligen Vorschriften, die damit nicht jedem bestehenden Schutzbedürfnis gerecht werden können. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass das Flüchtlingsrecht für bestimmte Konstellationen der schutzsuchenden Migration aufgrund seiner Zielstaatsbezogenheit nicht konzipiert oder damit überfordert ist. Für solche Fälle sind die Aufenthaltsrechte aus humanitären Gründen vorgesehen. Ein Beispiel für eine Abhilfe bei der erwähnten drohenden Überforderung des Flüchtlingsverfahrensrechts wäre der vorübergehende Schutz aufgrund der sogenannten Massenzustromrichtlinie bzw. bei uns angekoppelt § 24 Aufenthaltsgesetz. Das ist das, was derzeit für die fliehenden Menschen aus der Ukraine ermöglicht wird. Der Rat der Europäischen Union hat im März 2022 erstmal das Bestehen eines solchen Massenzustroms, so steht es in der Richtlinie, festgestellt und damit das Regime der Richtlinie aktiviert. Dabei dürfte auch die Frage im Raum stehen, ob und inwieweit es hier zu rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlungen zwischen verschiedenen Flüchtlingsgruppen kommt. Den zielstaatsorientierten Schutzmechanismen stehen zur Seite die eher inlandsbezogenen Instrumente, die aus humanitären Gründen einen weiteren Aufenthalt in der Bundesrepublik ermöglichen sollen. Ein besonderer Härtefall, der zur Gewährung eines eigenen spezifischen Aufenthaltsrechts führen könnte, könnte dann bestehen, dass eine Ausländerin Opfer rassistischer Gewalt wird. Dabei handelt es sich mehr als um einen quasi Stinkefinger für Nazis. Ein leitender Gedanke dabei ist in der rechtspolitischen Diskussion, dass die Strafverfolgung der TäterInnen rassistischer Straftaten nicht durch eine Abschiebung der betroffenen Opfer untergraben werden soll. Diese Instrumentalisierung der Opfer mag zwar zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs sinnvoll sein, meines Erachtens wird das aber der Verletzung des Opfers der Straftat nicht gerecht. Es scheint mir aus einer individualrechtsorientierten Sicht naheliegender zu sein, ein mögliches denkbares Bleiberecht für Opfer rassistischer Straftaten mit der Verletzung des Opfers in seinen Rechten, insbesondere der physischen und psychischen Integrität, zu begründen. Die aus der Gewalterfahrung ohnehin bereits resultierende Traumatisierung der Opfer kann durch die spezifisch rassistische Motivation noch weiter vertieft werden. Die diesbezügliche Traumaarbeit ließe sich durch verbesserte Bleiberechte womöglich erleichtern. Der Gesetzgeber hat sich bislang dagegen entschieden, ein eigenes Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt zu schaffen. Die Diskussion darüber aber geht weiter. Die dringenden Gründe, die gegen die Durchführung einer Abschiebung einer vollziehbar ausreisepflichtigen Person sprechen, können ebenso für eine Verfestigung des Aufenthalts dieser Person in Deutschland streiten. Diesem Umstand trägt dann § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes Rechnung. Da gibt es dann die Möglichkeit der Erteilung einer humanitären Aufenthaltserlaubnis. Wenn demnach aber auch bei Geduldeten eine realistische Bleibesperspektive besteht, werden Fragen wie die, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Erwerbstätigkeit erlaubt ist oder wie das Recht auf Bildung und die soziale Sicherung gewährleistet sind, besonders bedeutsam. Das aktuelle Stichwort hier, der Chancenaufenthalt. Ist unser Flüchtlingsrecht aktuell angesichts dieser aufgeworfenen Fragen? Muss es das so sein als Flüchtlingsrecht? Bietet es ausreichend Schutz, wo es notwendig ist? Diese knappen ersten Gedanken zur Bedeutung des komplementären Schutzes sollten aufzeigen, wie aktuell ich empfinde es jedenfalls als aktuell, die damit verbundenen Fragen sind. Zugleich hoffe ich dargestellt zu haben, wie sehr diese Fragen eint, dass wir die migrationspolitischen Steuerungsinteressen nicht ohne weiteres über die menschenrechtlich begründbaren Bleiberechte der schutzsuchenden Menschen stellen dürfen. Vielen Dank.
Soweit Stefan Bitter, Lehrbeauftragter an der Refugee Law Clinic in Gießen. Jetzt gehen wir noch einmal zurück zu der eingangs erwähnten Katastrophe im Mittelmeer. Nur wer in Europa auch tatsächlich ankommt, hat überhaupt die Chance, einen Schutzstatus zu erhalten. Wer es nicht schafft, muss im wahrsten Sinne des Wortes zusehen, wo er bleibt. Diesen furchtbaren Dauerzustand analysiert uns jetzt Dr. Pauline Endres de Oliveira. Die Rechtsanwältin und Lehrbeauftragte spricht über komplementäre und alternative Wege zum Schutz in Europa.
Meine Präsentation beginnt diesen inhaltlichen Teil, von dem wir schon so eine gute Übersicht eben bekommen haben, mit dem Weg der Reise. Also es ist sicherlich nicht umsonst, dass ich hier vorne zuerst stehe, denn wir nähern uns quasi dem Thema über den Reiseweg. Wie kommen die Menschen an und was macht der Reiseweg mit den Rechten, die diese Menschen dann hier haben, wenn sie bei uns ankommen? Hier ein Überblick über das, worüber ich sprechen werde. Einmal werde ich auf den globalen Kontext eingehen und auch den rechtlichen Kontext, von dem wir erstmal ausgehen, wenn wir über das Thema sprechen, um dann einen Überblick zu geben, was überhaupt diese sicheren Zugangswege sind. Ich möchte dann ranzoomen an das Beispiel Deutschland. Und an diesem Beispiel lässt sich nämlich sehr gut verdeutlichen, welche Korrelation es gibt zwischen dem Weg der Einreise und den Rechten, die die Menschen dann haben, wenn sie ankommen. Und warum das auch teilweise problematisch sein kann, warum es nicht nur auf das Ob ankommt, also darauf, dass Menschen sicher einreisen können, sondern auch wie, also wie das eigentlich ausgestaltet ist. Und diese Frage werde ich am Ende in den Raum stellen, vor dem Hintergrund des eben auch erwähnten Spannungsverhältnisses, vor dem sich die Zugangsfrage bewegt, dem Interesse von Staaten an Migrationssteuerung und dem individuellen Schutzbedarf und Schutzanspruch aus individualrechtlicher Perspektive. Fangen wir also an mit dem globalen Kontext und nur, damit wir uns alle nochmal vergegenwärtigen, worüber wir eigentlich sprechen. Hier sehen wir nochmal einen Rückblick in die Vergangenheit, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickelt haben über die Jahre. Sie sind, seit ich angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten, heißt es jedes Jahr, das ist jetzt die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es steigt und steigt und neue Phänomene kommen sicherlich dazu, diese Tendenz. Und wir sind jetzt schon bei über 100 Millionen Geflüchteten weltweit. Und es zeigt auch noch etwas anderes, was ganz besonders wichtig ist für das Thema der sicheren Einreise. Nämlich, dass über 50% der Geflüchteten weltweit IDPs sind, internally displaced, Binnenvertriebene, die noch in ihrem Herkunftsland sind. Grundsätzlich sind aber auch über 80% der Menschen in den Herkunftsregionen. Das sind Syrien, das sind afrikanische Länder, Venezuela. Also die meisten Menschen auf der Flucht sind noch in ihrem Land oder in den Regionen. Das mag sicherlich viele Gründe haben. Ein Grund ist aber auch das Fehlen sicherer Einreisewege, die Unmöglichkeit, diese Länder überhaupt zu verlassen, die Regionen zu verlassen. Denn die Frage, wie Schutzsuchende an den Ort der Schutzgewährung kommen können, ist die Gretchenfrage im Flüchtlingsrecht. Sie wird immer wieder gestellt und das Recht beantwortet sie nicht. Es gibt in internationalen Menschenrechtsabkommen ein Recht auf Ausreise. Jeder Mensch hat das Recht, sein eigenes Land zu verlassen. Es gibt kein Recht auf Einreise in einen bestimmten Staat, um Asyl zu suchen. Wir haben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und auch in unserer EU-Grundrechtecharta ein Recht auf ein faires Asylverfahren. Wir haben auch das sehr, sehr wichtige Non-Refoulement-Gebot, das Gebot der Nicht-Zurückweisung in einem Staat, in dem Verfolgung droht. Wenn Menschen es schaffen, an eine Grenze zu kommen oder in einem Land zu sein, dann kann dieses Gebot, dieses Prinzip ein implizites Recht auf Einreise darstellen, da die Staaten erstmal prüfen müssten, ob sie dieses Recht verletzen, dieses Gebot, bevor sie eine Person abschieben. Dafür muss die Person aber schaffen, Kontakt zu Hoheitsbeamten aufzunehmen, unter deren Kontrolle zu sein oder eben im Territorium oder an der Grenze. Also wir haben auch hier wieder die Frage, wie soll die Person in dieser Situation kommen? Das Recht lässt diese Frage offen. Das führt zu einem Zustand, den ich schon seit vielen Jahren und auch in meiner Doktorarbeit Asylparadox nenne. Also dem Zustand, dass das Asyl auch in Europa, in der EU, auch in Deutschland, ist ein territorial verfasstes Recht. Wie die Menschen aber an dieses Recht kommen sollen, ist nicht geregelt. Gleichzeitig wird durch Zugangsverhinderungsmaßnahmen, Maßnahmen der Migrations- und Grenzkontrolle effektiv verhindert, dass Menschen das Territorium der EU erreichen. Wir nennen das auch in der Politik- und Rechtswissenschaft den Prozess der Extraterritorialisierung von Grenzmaßnahmen. Visapolitik, Pushbacks, Pullbacks, es gibt verschiedene auch private Akteure, die da mitwirken an Flughäfen oder eben private Beförderungsunternehmen, denen Strafen drohen, wenn sie Menschen mitreisen lassen in Flugzeugen, die nicht die erforderlichen Reisepapiere haben, zu denen auch Visa zählen. All das schafft ein multidimensionales System der Zugangsbeschränkung, der Schwierigkeit von Menschen, das Territorium zu erreichen. Aber nur auf dem Territorium gibt es den Schutz. Diese Tendenz in der EU wurde durch zwei sehr wichtige Entscheidungen, die heute für uns hier bei dem Thema, über das ich spreche, sehr relevant sind, bekräftigt. Denn man könnte ja meinen, die Lösung wäre einfach ein Asylvisum, also ein Reisedokument, mit denen Menschen dann eben diese gefährlichen Wege auf sich nehmen könnten. Eine echte Alternative zur irregulären Flucht. Ein Asylvisum. Ein Visum, mit dem eine Person im Ausland zur Botschaft geht und sagt, ich möchte bitte ein Visum zur Einreise, um dann ein Asylverfahren zu führen. Das haben sicherlich schon viele Menschen versucht, aber zwei Familien waren ganz besonders erfolgreich im Rechtsschutzverfahren, letztendlich leider am Ende nicht erfolgreich. Aber sie haben es geschafft, diese Frage hochzutreiben vor europäische Gerichte. Und das führte zu diesen beiden Entscheidungen, die ich hier erwähne, EuGH 2017 X&X, EGMR 2020 M&M. Dahinter verbergen sich zwei Fälle, die identisch sind, das sind aber nicht die gleichen Familien. Es ist jeweils eine Familie aus Syrien, aus Aleppo, die bei der belgischen Botschaft im Libanon, da die Botschaften in Syrien sehr früh schon geschlossen wurden, einen Antrag stellt, nach Belgien einreisen zu dürfen, um dann ein nationales Asylverfahren zu führen. Im Verfahren vor dem EuGH, vor dem Europäischen Gerichtshof, hat die Familie sich berufen auf den Visakodex. Das ist ein europäisches Rechtsdokument, in dem Aufenthalte für bis zu 90 Tage geregelt werden, also Visa für solche Aufenthalte. Da gibt es auch eine humanitäre Klausel. Und die Familie hat argumentiert, oder die Anwältinnen, dass das eine Grundlage wäre, ein solches Asylvisum zu erteilen. Wir Juristinnen und sicherlich viele andere Menschen, die in dem Bereich tätig sind, haben sehr gespannt die Antwort des EuGH auf diese Frage abgewartet. Der EuGH hat die Frage einfach offen gelassen. Der für diesen Fall zuständige Generalanwalt Mengozzi hatte kurz vor der Entscheidung argumentiert, dass ein solches Visum nicht abgelehnt werden dürfe. Das würde allein schon die Grundrechtecharta Artikel 4 dort auch wieder das Non-Refoulement-Gebot gebieten. Man könne Personen nicht, auch nicht rechtlich, mit so einem Akt der Visumsablehnung in den Tod schicken, wenn man wüsste, sie haben keine andere Alternative. Der EuGH hat die Frage nicht beantwortet, ob die Ablehnung eines solchen Visums wirklich ein Verstoß gegen Artikel 4 der Grundrechtecharta wäre. Er hat gesagt, das Europarecht ist hier gar nicht anwendbar. Er ist quasi gar nicht zuständig dafür, darüber zu entscheiden, da die Visaverordnung ja nur Aufenthalte für 90 Tage regle und ein Asylverfahren und danach der Aufenthalt hier sei auf jeden Fall mehr als das. Das sei nicht das, was gewollt war. Das heißt, es falle gar nicht unter die Visaverordnung, sodass die Frage offen blieb. Also haben wir ganz gespannt die Entscheidung des EGMR abgewartet, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der darüber zu entscheiden hatte, ob die Ablehnung eines solchen Visums in einem identischen Fall dann vielleicht gegen eben das gleiche Non-Refoulement-Verbot, aber in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen würde. Und der EGMR hat in einer relativ kurzen Begründung gesagt, dass das nicht der Fall sei. Das reiche nicht aus, die Visumsablehnung als Akt des Refoulement. Die Entscheidung liest sich ein bisschen so, wie auch einige Staatenkommentierungen zu diesen verschiedenen Verfahren, da könnte dann ja jeder kommen. Es besteht keine ausreichende Verbindung zwischen dem Staat und den Personen, die dort Asyl beantragen wollen. Es wurde auf jeden Fall dieser Weg des Asylvisums abgeschnitten und durch diese Entscheidung auch jegliche politischen Bestrebungen auf EU-Ebene, ein Asylvisum einzuführen, eingestampft. Das ist nicht mehr der Weg, den die Politik aktuell geht. Wir werden gleich sehen, der Fokus liegt auf dem sogenannten Resettlement, das ich auch gleich noch näher erklären werde. Wir bleiben also bei dem Fazit, es gibt kaum sichere Wege und die Menschen bleiben in ihren Herkunftsregionen. Und wie können sie dann also zu uns kommen? Und da gibt es jetzt von mir einen Überblick für Sie über sichere Zugangswege. Und was meine ich damit? Das sind Visa-Verfahren zur sicheren, regulierten Einreise. Also Alternativen zur irregulären Einreise. Und die erfolgt über ein Visum. Denn die Mehrheit der Menschen, die aus den Staaten kommen, aus denen eben die Mehrheit der Fluchtschutzsuchenden kommt, brauchen ein Visum, um in die EU einreisen zu dürfen. Sie sind auf der EU-Visa-Blacklist und sie müssen ein Visum haben. Diese Möglichkeit der visumsfreien Einreise und des Aufenthalts, die für ukrainische Schutzsuchende geschaffen wird, ist eine sehr wichtige Ausnahme und auch eine sehr wichtige Art, Zugang zu schaffen, unterfällt aber nicht diesen Visa-Regelungen, über die ich jetzt spreche. Und wir haben als erste Visa-Möglichkeit ein Visa auf der Grundlage von einem Resettlement-Verfahren. Das Resettlement, das sagt das Wort schon, ist die Neuansiedlung. Besonders Schutzbedürftige aus einem Land, in dem sie bereits Zuflucht gefunden haben, Erstzuflucht, aber in dem sie nicht dauerhaft bleiben können. Das sind also besonders schutzbedürftige Menschen, die keine dauerhafte Perspektive im Erstzufluchtsstaat haben. Das Resettlement-Verfahren wird traditionell vom Hohen Flüchtlingskommissar UNHCR verwaltet und die legen jährlich den Bedarf fest. Also Fälle, die registriert wurden und von denen sie sagen, wir brauchen jetzt unbedingt mindestens für diese Fälle aufnahmebereite Länder. Und das sind für 2023 2 Millionen Fälle. Und die Länder in einer jährlichen Resettlement-Konferenz in Genf oder online die letzten Jahre legen dann fest, wie viele sie aufnehmen möchten, wie viele sie aufnehmen können. In Deutschland, das werden wir gleich sehen, gibt es auch ein Resettlement-Programm seit 2012 und die Quoten steigen. Aber wenn wir uns dann nochmal erinnern, dass 2 Millionen der Bedarf ist, dann sehen wir, dass die Zahlen da bei weitem nicht rankommen an diesen Bedarf, die Zahlen der Aufnahme-Pledges. Deutschland hat für 2023 6.500 Plätze zugesagt für Resettlement und 12.000 steht da noch, das ist humanitäre Aufnahme, das ist auch gut, aber das führt zu einem anderen Status, das werden wir gleich sehen. Und die EU fördert Länder, die Aufnahmeplätze bereitstellen, jeder Aufnahmeplatz wird mit Geld gefördert und insgesamt haben 29.000 Plätze zugesagt von verschiedenen EU-Staaten für 2023, 29.000. Aber der Bedarf ist bei 2 Millionen. Und jetzt kommen wir zu dem Begriff komplementär. Komplementär meint komplementär zu Resettlement, also nach Definition von UNHCR. Denn da gibt es keine rechtliche bindende Definition dieser ganzen Begriffe. Alle nutzen die ein bisschen, wie sie möchten. Aber das komplementär bezieht sich auf, wir haben Wege zusätzlich zu Resettlement. So als wäre Resettlement die Bezugsgröße, der eine sichere Weg. Und dann haben wir eben komplementäre Wege. Und diese komplementären Wege, die werden eingeteilt in solche mit humanitärer Zweckrichtung, also den vorhin auch erwähnten humanitären Visa, Sponsorenprogrammen, temporäre humanitäre Aufnahmeprogramme. Wir hatten in Deutschland all diese Beispiele und dazu komme ich gleich, wenn wir ranzoomen an unseren deutschen Kontext. Und dann gibt es komplementäre Wege ohne humanitäre Schutzrichtung. Das sind dann sichere Einreisewege, also Visa-Verfahren, mit denen Menschen sicher in ein Flugzeug, in einen Reisebus steigen können, aber die nicht primär auf Schutzsuchende eigentlich ausgerichtet sind. Alle Menschen, die einreisen wollen, könnten diese nutzen, wenn sie zur Verfügung stehen. Familiennachzug, Visa zu Studienzwecken, Visa zu Erwerbstätigkeitszwecken. Diese werden aber manchmal extra so angeboten, dass besonders Schutzbedürftige auch davon profitieren könnten. Es gab beispielsweise Stipendienprogramme für syrische Geflüchtete und solche Dinge. Die sind aber eigentlich in ihrer Zielrichtung nicht humanitär und der Aufenthalt, der daraus folgt, ist auch kein humanitärer, sondern eben einer, der diesem Zweck entspricht. Ich konzentriere mich gleich in unserem deutschen Beispiel für meine These, die ich mit Ihnen dann auch diskutieren will, auf Resettlement und die Wege mit humanitärer Schutzrichtung. Und die Einrichtung, Erweiterung dieser Wege wird politisch seit Jahrzehnten immer wieder gefordert, auf EU-Ebene und auf internationaler Ebene, besonders in den beiden UN-Pakten, dem UN-Flüchtlingspakt von 2018, der maßgeblich von UNHCR ins Leben gerufen wurde, der 4 Ziele hat: Hauptaufnahmeländer entlasten, Eigenständigkeit von Schutzsuchenden fördern und vor allem das dritte Ziel, den Zugang zu Resettlement, humanitärer Aufnahme und anderen komplementären Zugangswegen auszuweiten. Und dann gibt es aber noch den zweiten Pakt, der im Flüchtlingskontext selten Erwähnung findet, aber den wir in unserem Protect-Projekt hier an der Universität in den Blick genommen haben. Den Migrationspakt, den UN-Migrationspakt, Global Compact for Migration, der eigentlich sich auf Nicht-Geflüchtete bezieht, nicht auf Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Der ist viel weiter, der ist Menschenrechte im Migrationsbereich, will der ausweiten. Das sind beides keine rechtsbindenden Pakte, das sind politische Absichtserklärungen, aber sie geben uns ein ganz, ganz wichtiges Argumentationsinstrument in der rechtspolitischen Debatte, wenn es dann darum geht, dass wir auch in Bezug auf Klimaflucht beispielsweise unser Recht weiterdenken. Und wir haben im Protect-Projekt die letzten 2 Jahre untersucht, wie dieser Pakt sich auch auf Schutzbedürftige auswirken kann, welche Rolle er vielleicht auch für Schutzbedürftige hat, weil er, und das passt ja zum Thema unserer Tagung, den Schutzanspruch weiterdenkt, weg von nur diesem sehr engen Begriff des Genfer Flüchtlingskonventionsflüchtling, wie wir vorhin gehört haben, der ja an bestimmte Merkmale der Verfolgung geknüpft ist. Es ist ein sehr enger Schutzbegriff. Und der Pakt erweitert dies und wir sehen das, dass das besonders wichtig ist in Bezug auf humanitäre Einreisewege, denn es gibt insgesamt 23 Ziele und das 5. Ziel besagt, dass Staaten Wege erweitern sollen auf humanitärer Grundlage, unter anderem bei verschiedenen Formen der Zwangsmigration und da auch Naturkatastrophen. Klimawandel wird auch erwähnt an einer Stelle im Pakt und erwähnt und nennt diese Wege, die ich eben genannt habe. Patenschaften, das sind die Sponsorenprogramme, humanitäre Visa. Also der Pakt erweitert unser Spektrum. Und wir können, wenn wir den Pakt ernst nehmen und auch Staaten in die Verantwortung ziehen, den Pakt umzusetzen, gut damit argumentieren. Es ist aber natürlich eine Frage der Implementierung, ob das Ganze was bringt. Und es ist freiwillig, aber es ist in der rechtspolitischen Diskussion ein wichtiges Instrument, das oft auch sogar bei denen, die sich dafür einsetzen, gar nicht so im Blick ist. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, dass die Art der Einreise aber eben auch die Rechtsstellung der Menschen, wenn sie ankommen, prägt und es deswegen nicht nur auf das Ob ankommt, also ob die auch ohne ihr Leben zu riskieren hier ankommen können, sondern auch, was dann mit ihnen passiert. Und mein Plädoyer ist gar nicht, dass alle den Flüchtlingsstatus bekommen müssen, sondern dass wir aber den Status anpassen an den Schutzbedarf und an die Situation. Und das ist leider häufig nicht der Fall und das führt zu Problemen nicht nur bei den Personen, bei den Betroffenen, sondern auch für die Staaten, wie ich gleich zeigen werde. Also erstmal nochmal zur Erinnerung. Wenn Menschen über ein Asylverfahren hier ankommen, also irregulär irgendwie hier angekommen sind, dann können 4 verschiedene Schutzformen in Betracht kommen, die vorhin auch schon erwähnt wurden. Das Asyl nach dem Grundgesetz wird vom BAMF geprüft, der Flüchtlingsschutz nach der GfK, der subsidiäre Schutz, der von der EU-Gesetzgebung vorgegeben wird, und nationale Abschiebungsverbote. Diese Schutzformen sind und die entsprechenden Aufenthaltstitel sind geregelt in § 25 Aufenthaltsgesetz. Und dann haben wir die sicheren Zugangswege. Und das Bild verdeutlicht, dass man über einen sicheren Zugangsweg, egal welchen, nach Deutschland, nur einen humanitären Schutzstatus, also einen nationalen Schutzstatus bekommen kann und kein Asyl nach dem Grundgesetz, keinen Flüchtlingsstatus, keinen subsidiären Schutz. Das gibt es nicht. Also wer legal einreist, bekommt eine andere Art von Status mit anderen Rechten. Und diese sind geregelt in den Paragraphen 22 und 23 Aufenthaltsgesetz. Und da haben wir unsere Bezugsgröße, das Resettlement. Deutschland macht seit 2012 bei Resettlement mit und hat anfangs mit 500 Aufnahmeplätzen angefangen, hat sich gesteigert, wie wir vorhin gehört haben. Und das ist geregelt in Paragraph 23 Absatz 4. Und das Besondere an Resettlement ist wirklich, und deswegen macht es einen Unterschied, ob diese 18.000 Aufnahmeplätze, die Deutschland zugesagt hat der EU, ob das Resettlement ist oder humanitäre Aufnahme, denn die Resettlement-Flüchtlinge bekommen einen sehr starken Titel. Eine Rechtsposition, die fast identisch ist mit der Flüchtlingsanerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie können ihre Familie privilegiert nachholen, ohne Wohnraum und Lebensunterhaltssicherung nachzuweisen. Sie bekommen eine schnellere Aussicht auf eine Niederlassungserlaubnis, ein längerfristiges Bleiberecht. Der Unterschied ist, sie bekommen keinen Flüchtlingspass. Das ist der Hauptunterschied zwischen Resettlement-Flüchtlingen und GFK-Flüchtlingen in Deutschland. Aber das ist ein sehr starker Status, aber die Zahlen sind eben geringer. 6.500, hatte ich gesagt, werden für 2023 angeboten, Plätze für Resettlement, und 12.000 für humanitäre Aufnahme. Bevor ich dazu komme, ganz kurz, es gibt seit 2012 ein interessantes Programm, das leider langsam angelaufen ist und deswegen auch in der Kritik stand. Es ist ein Hybrid zwischen Resettlement und privaten Sponsorenprogrammen, wo es eben darauf ankommt, dass Privatpersonen sich an der Finanzierung einer Aufnahme beteiligen. Und bei diesem Hybrid, bei diesem Nest-Programm, Neustart im Team, verpflichten sich die Privatpersonen, die Wohnung zu bezahlen, der Schutzsuchenden, die ankommen, für einen gewissen Zeitraum. Bei anderen Sponsorenprogrammen ist die Verpflichtung viel weitergehender, die finanzielle, wie wir gleich sehen werden. Aber das ist eben so ein Hybrid, bei dem die finanzielle Überforderung, die teilweise bei Sponsorenprogrammen besteht, etwas in Grenzen gehalten werden soll und der Status viel, viel besser ist als der, den Menschen kriegen, die über privat finanzierte Aufnahmeprogramme reinkommen, wie wir gleich sehen werden. Und hier also die Landesaufnahmeprogramme, die wir in Paragraph 23 Absatz 1 finden im deutschen Aufenthaltsgesetz. Und das sind Aufnahmeprogramme, die eben davon abhängen, dass sich Privatpersonen wie jede von uns verpflichten, den Aufenthalt finanziell zu tragen. Also bis auf die Krankenversicherungskosten den Lebensunterhalt zu sichern, bis die Personen hier eine Arbeit finden und den selbst tragen können. Und ein ganz bekanntes Beispiel waren die Aufnahmeprogramme, Landesaufnahmeprogramme für syrische Geflüchtete ab 2013. Die gab es in allen Bundesländern bis auf Bayern. Ich halte solche Sponsorenprogramme einerseits für ein sehr gutes Mittel, die Zivilgesellschaft mit an Bord zu holen und auch Verwandte vor allem mit zu befähigen, Schutz irgendwie mittragen zu können. Ich hatte beispielsweise zu der Zeit, als diese Programme etabliert wurden, als Anwältin gearbeitet und hatte syrische Mandantinnen, die gesagt haben, können wir nicht irgendwie unsere Verwandten holen? Wir zahlen das auch. Wir müssen nicht dem deutschen Staat auf der Tasche liegen. Wir wollen da gar nicht etwas von irgendwem. Wir bezahlen das, aber lasst sie bitte einreisen. Und denen waren die Hände gebunden, bevor es diese Programme gab. Also einerseits kann so eine finanzielle Verpflichtung auch überfordern. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Verpflichtungen irgendwann zeitlich auf 5 Jahre begrenzt wurden. Die waren anfangs unbegrenzt. Aber es ist also immer eine Abwägung und eine Frage der Perspektive, wie wir diese Programme sehen. Und dann gibt es die Programme auf Bundesebene. Die hängen oftmals nicht von einer Verpflichtung ab. Und da entscheidet eben der Bund, dass ein bestimmtes Kontingent an Menschen aufgrund einer akuten Krise aufgenommen wird. Ein Beispiel wieder hier, Programme für syrische Geflüchtete, die es von 2013 bis 2015 gab. Und ganz aktuell das Aufnahmeprogramm Afghanistan. Also ein Programm, bei dem monatlich 1.000 Personen aufgenommen werden sollen bis 2025. Da gibt es noch sehr viel, was offen ist, wo Fragen sind, wie dieses Programm eigentlich ablaufen soll. Denn im Moment ist es so, dass sogenannte Meldestellen die Fälle melden sollen an deutsche Behörden, bei denen diese Fälle schon vorliegen. Und es noch keine Möglichkeit gibt, für Antragstellerinnen selbst an den deutschen Staat heranzutreten und um Aufnahme zu bitten. Und die Beteiligung privater Akteure ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann sie viele Geflüchtete befähigen, wirklich auch Zugang zu diesen Programmen zu bekommen. Und andererseits, wenn die Auswahl treffen, besteht dann überhaupt keine Handhabe, was Rechtsschutz oder irgendeine Art von Beschwerde gegen diese Nichtaufnahme angeht. Und dann haben wir, um bei Afghanistan zu bleiben, auch das Ortskräfteverfahren, das unter den absoluten Ausnahmetatbestand Paragraph 22 fällt, also die individuelle Aufnahme aus dem Ausland. Das läuft schon seit 2013, also lange vor dem Sturz der Taliban, hat dann aber seit 2021 nochmal neu an Bedeutung gewonnen und läuft auch noch weiter. Das sind aber individuelle Verfahren, bei denen es nicht um irgendwelche Quoten geht und wirklich um Menschen, die bei bestimmten Arbeitgeberinnen tätig sind und dann auch über die Arbeitgeber diese Anfrage stellen auf Aufnahme, die dann geprüft wird von deutscher Seite. Ich hatte am Anfang gesagt, wir bewegen uns bei der Zugangsfrage in einem Spannungsfeld zwischen staatlicher Migrationssteuerung und individuellem Schutzanspruch. Und der Flüchtlingsschutz, der sich ja auch erst langsam hin zu so einem Individualrecht entwickelt hat, zu wirklich dieser Perspektive, dass Geflüchtete auch Rechte haben, die sie einklagen können und nicht nur die Staaten Asyl gewähren, wann immer sie sich danach fühlen, weil es ein generöser Akt ist. Und diese Perspektive wird in den Aufnahmeprogrammen nicht widergespiegelt. Die Aufnahmeprogramme spiegeln eine Perspektive der Staaten, die sich frei dafür entscheiden, ob, wie viele, wann sie Menschen aufnehmen. Häufig bei den Aufnahmeprogrammen auch staatliche Interessen mit einfließen lassen, wie dass Menschen eine bestimmte Religion haben müssen, damit sie aufgenommen werden, eine bestimmte Nationalität, auch jetzt bei den Aufnahmeprogrammen Afghanistan, Integrationspotenziale, Sprachkenntnisse, Verbindungen zu Deutschland, also Aspekte, die über Schutzaspekte hinausgehen. Und wir sehen hier, dass individueller Schutz, wie er sich entwickelt hat in unserem Flüchtlingsrecht, was ja auch einer Entwicklung unterlag, ist, dass es eine individuelle Antragstellung gibt mit Rechtsschutz. Der GfK-Status muss nicht immer der sein, den wir nehmen, aber er ist nun mal in Deutschland der weitreichendste. Und das ist dann unabhängig von Quoten, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, einer Nationalität. Und das alles spiegelt sich nicht in den Aufnahmeprogrammen. Wir sehen, dass humanitäre Aufnahme, Sponsorenprogramme und Resettlement all das nicht haben. Und das mag legitim sein oder anmuten, dass es dazu dient, diesem Spannungsverhältnis Ausgleich zu schaffen. Am Anfang sagte ich, über 100 Millionen Menschen, die fliehen. Wie sollen wir denn entscheiden, wen wir wie aufnehmen? Und wir müssen da irgendwie unsere Interessen auch mit abwägen. Das mag sein, dass das legitim ist. Da habe ich immer das Bild dieser Waage. Wir sehen wirklich eine Korrelation zwischen Rechten und Einreisewegen, die wir am Beispiel Deutschland wirklich ganz klar sehen können. Aber was dann wiederum diesen Bereich der vielleicht auch nachvollziehbaren Abwägung verlässt, sind, und damit möchte ich schließen, Tendenzen, die es vor allem auf der europäischen Ebene bei der Rechtsentwicklung in diesem Bereich gibt, die Etablierung und auch Ausgestaltung humanitärer Wege zu koppeln an Ziele der Migrationssteuerung und vor allem auch der Einreisebegrenzung. Also das Ganze von Drittstaatenkooperationen abhängig zu machen, wie wir es beim EU-Türkei-Deal gesehen haben, wo es diesen Vorschlag der 1-zu-1-Lösung gab. Da sollte aus der Türkei eine syrische schutzsuchende Person aufgenommen werden für jede irregulär eingereiste Person, die vorher nach Griechenland eingereist war. Das Ganze hat sich nicht 1-zu-1 in der Praxis dann so bestätigt, aber der Ansatz dahinter war eben der, dass man das koppeln kann. Und das Ganze spiegelt sich auch in dem Entwurf für eine Resettlement-Verordnung. Also zu unserer Bezugsgröße, unserem Bezugszugangsweg gibt es einen Verordnungsentwurf seit 2016 auf EU-Ebene, der sehr stark diese Kopplung zeigt von Migrationssteuerung, Migrationsbegrenzung und humanitärer Aufnahme. Da gibt es zum Beispiel den Vorschlag, dass die Aufnahme vorrangig aus Staaten erfolgt, die bei der Migrationskontrolle mitwirken oder Migrationsbegrenzung, also die kooperieren. Oder auch den Vorschlag, dass Personen ausgeschlossen sein sollen, die in den letzten 5 Jahren versucht haben, irregulär einzureisen. Was natürlich vor dem Hintergrund, dass die irreguläre Einreise der Standard ist, problematisch ist und auch, dass sich in 5 Jahren ja auch viel tun kann in so einer Biografie, in so einer Verfolgungsgeschichte. Und deswegen, und mit dem Bild möchte ich schließen, gibt es die Kritik, vor allem auch von Menschenrechtsorganisationen, dass die Etablierung und Erweiterung humanitärer Wege teilweise dazu genutzt wird als Feigenblatt für eine restriktivere Migrationspolitik und davon eben ablenken soll, dass wir eigentlich in vielen Bereichen wieder rückschrittig werden. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zum Ende unseres Podcasts hörten wir die Rechtsanwältin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Pauline Endreste Oliveira von der Uni Gießen über die meist unsicheren Reisewege nach Europa. Wir sendeten Ausschnitte aus einer Tagung der Refugee Law Clinic in Gießen, die wiederum unter dem Motto stand: Komplementäre Schutzformen, Bleiberechte jenseits des Flüchtlingsstatus. Die Refugee Law Clinic ist Teil der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.